Hey Katjana, hier ist Anna. Du, ich rufe an, weil wir haben ein kleines Problem.
Hey Anna, schön, das von dir zu hören. Ich habe dich gerade auf Lautsprecher, bin gerade beim Arzt, okay?
Okay, wir finden einfach keinen neuen Gast. Keine Ahnung, wen ich da einladen soll. Chris ist immer noch nicht da und...
Ich habe einen ganz guten Vorschlag. Und zwar kenne ich den von früher, von der Uni, Fabian Gasmia. Kennst du den?
Nee.
Ja, noch nie gehört, ja?
Noch nie gehört von.
Der ist Filmproduzent, unfassbar talentiert, mit dem habe ich studiert. Der ist cool und du weißt, ich produziere ja gerade die Doku über meine Schlange und so und ich brauche jemanden, der das bezahlt. Nee, aber wirklich, mal den ganzen Spaß beiseite, mittendrin. Ich finde, der ist ein guter Gast. Wollen wir den holen?
Ja, voll gerne. Danke, Katja. Du rettest mein Leben gerade.
Ja, natürlich. Ey, wir müssen hier auch weitermachen.
Okay,
ja.
Okay, aber sag mir mal schnell die Nummer, bitte.
Ah, das ist okay. Das ist die 0421 1074. Sondern
dass du da quasi fremdgesteuert bist, wenn du das einmal wirklich realisiert hast und du hast ein bisschen Selbstachtung, Selbstwürde, schaffst du es auch, diesem zweiten Gehirn bessere Verhaltensweisen aufzutrainieren.
Ja, oder das ist so ein bisschen so, man fährt Auto und man merkt so, jetzt muss ich noch ganz schnell, die Kurve kriege ich vielleicht nicht mehr. So fühlt sich das an.
Bei mir ist es simpler, Endziel mit 85 die Schuhe selber zubinden können. Das sind so die kleinen Dinge.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Fabian. Wir kennen uns ja ein bisschen. Also zuerst mal für alle wunderbaren, wunderschönen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Fabian, du bist ein sehr erfolgreicher Filmproduzent.
Wow, okay.
Ich bin sehr dankbar, dass ich heute mit dir sprechen darf.
Ich bin das erste Mal so vorgestellt worden.
Wirklich?
Ja. Da kann ich eine Kerbe in meinen Gehstock machen. Toll.
Yes, jetzt hast du das schon abgehakt.
Sehr gut. Und es ist in der Tat mein allererster Podcast.
Yes!
Ich hatte bisher immer keine Zeit, es kam was dazwischen oder es war so dubios, dass ich irgendwie...
Ich habe gehört, das war, weil du gesagt hast, wenn Podcast, dann bei nie gehört. So wurde mir das gebrieft.
So ist es.
So ist es eigentlich.
Genau, zweite Kerbe im Gehstock.
Ja, Filmproduzent. Und warum sage ich, wir kennen uns? Weil wir haben ja auf derselben Universität studiert zusammen. Ich glaube nicht im selben Jahrgang oder
ich
beziehungsweise
war, so 12, 13 Jahre über dir. Aber ja, wir waren an der gleichen Hochschule.
aber da du nie weggehen wolltest und immer da rumgehangen. Nee, aber woher? Aber kennen wir uns von da? Vielleicht kennen wir uns von was anderem.
Nö, ich glaube, wir haben uns da mal so, hallo, ja, war ja eine kleine Schule. Diese Filmhochschulen sind ja klein. Da sind ja nur so 12, 13 Leute pro Jahrgang.
Das stimmt. Und dann die coolsten bleiben zusammen.
Genau. Genau. Obwohl man sieht, also einige sieht man immer beharrlich wieder von dieser Filmhochschule.
Ja.
Und andere sieht man dann irgendwie nie wieder. Aber dich sieht man ja dann immer mal wieder irgendwo
rumgeistert. Ja,
läuft gut bei dir, oder?
Ja, läuft ganz gut.
Sehr schön.
Bei dir noch besser sogar.
Ach, das ist nur Außenwahrnehmung.
also auf der Filmuniversität, da habe ich Schauspiel in Potsdam, ich habe Schauspiel studiert und du hast Filmproduktion studiert. Das ist jetzt, also für uns beide wahrscheinlich schon länger her. Aber wie war denn eigentlich für dich so die, ich fange da mal an und dann kommen wir zu deinen ganzen Filmen und deinen ganzen Erfolg und ganzen Filme und dein Bild, wo du in der Bild-Zeitung stehst und so. Aber wie war denn die Aufnahmeprüfung für dich da?
Oh Gott.
Es ist schon drei Jahre her.
Das
aber
ist sogar vier schon her.
Ja.
Und da gab es so einen Dozenten, Herr Professor Handke, sollten Sie zuhören. Ich grüße Sie relativ herzlich. Und Aufgabe
I hate
von
you, okay? Just so you know, I fucking hate you, okay?
Professor Handke hatte zwei Ziele. Er wollte sich immer 8, 9, 10 attraktive Damen in den Jahrgang casten, einerseits.
Danke nochmal.
Und andererseits wollte er 2, 3 noch relativ smarte Männer, die aber nicht zu viel Widerworte geben, dazu bekommen, weil er wollte, dass sein System, das ich bin eigentlich nie anwesend, nicht auffliegt. Und er wollte was zu gucken haben, wenn er da ist. Und ich hatte einen Rat bekommen von einer Person, die sich beworben hatte, erfolgreich, stapel tief, sei unsicher, aber lass dich nicht einschüchtern. Und genauso war das dann auch. Da kamen total absurde Fragen.
Ja.
Und wirklich so also, Fußballergebnisse, Promi-Klatsch, was ist die Spio? So, aber die Frage kam wohl immer, darauf hatte ich mich vorbereitet. Und lauter so Sachen, die man eigentlich nicht weiß. Die Spio ist die Spitzenorganisation des deutschen Films.
Die Spio, ja.
Okay. Dinge, die, ja, die lernt man dann auch nicht in der, an der Filmhochschule. Ja. Also all diese Dinge lernt man dann nicht. Da wollte einfach nur gucken, wie reagierst du? Und diese Aufnahmeprüfung war ehrlich gesagt ganz okay. Und es hat dann ja auch geklappt damals. Ja. Damals haben sich, glaube ich, noch 200-300 Leute für Produktion beworben, weil das damals noch so ein Beruf war, den viele Leute machen wollten. Das
ja, ist ich glaube auch sogar, also ich glaube, da bewerben sich schon einige Leute. Also ich glaube, jeder ist es immer so eine aus wie 100 oder sowas oder zwei.
Irgendwie, ja, ich glaube, in der Regie ist es am härtesten und im Schauspiel sogar am allerhärtesten.
Mm, ja.
Also du hast, wie war deine Aufnahmeprüfung? Also, musstest du auf dem Boden rumrollen und Hamlet zitieren? Ja.
Genau, das habe ich gemacht. Nee, bei mir weiß ich nur, ich habe nur ein prägendes Moment war, weil ich hatte damals sehr unreine Haut gehabt, also sehr, sehr, ich weiß noch ganz spät Pubertät oder sowas. Und ich weiß, dass bin dann in die zweite Runde gekommen, aber die Lehrerin meinte einfach nur zu mir so, was hast du denn da im Gesicht? Und ich war dann so unsicher bei der zweiten Runde, ich habe mich nur damit beschäftigt, dass ich gut aussehe. Im Gesicht, dass anscheinend ich so viel Lockerheit in dem Spiel hatte. Und deswegen danke immer da für Frau Heimlich, dass...
Das ist ja für Filmschauspiel, ne?
Ja, und deswegen...
gut aussehen im Gesicht ist ja dann eine Kernkompetenz.
Richtig, ja. Ich dachte einfach nur, ich kann alles von hinten spielen. So brauchen ja auch einfach, dass man jemanden von hinten sieht und absolut. Die gut spielen kann, das ist wichtig. Aber und wie war das für dich? Wir haben auch einen kleinen bisschen ähnlichen Hintergrund, denn in einem Interview hast du gesagt, hast du preisgegeben, dass deine Eltern ja einmal Philosoph und aber theoretisch beide Hippies.
Totale Hippies. Ich bin in der Kommune groß geworden.
Which commune?
In Schleswig-Holstein. Da nach der schnellen Trennung von meinem Vater hatte meine Mutter sich mit gleichgesinnten Freundinnen zusammengetan und mit ihren 8, 9, 10 Töchtern gemeinsam eine Kommune gegründet, wo ich dann als einziger Y-Chromosomträger viel über die Funktionsweise des anderen Geschlechts lernen durfte.
Holy
Kurzform.
Macaroni, ist das interessant.
Kurzform.
Aber, Kurzform, ja, natürlich. Und schnell, right off the bat, gibt es schon einen Film oder eine Geschichte, die du schon oder hast du noch vor, sowas zu erzählen?
Die Lebensgeschichte meines Vaters, die würde sich, glaube ich, sehr eignen. Der ist vor 70 Jahren in ein Boot gestiegen, um nach Europa zu kommen. Der war quasi ein klassischer Flüchtling, wie das, was hier vor 3 Jahren irgendwie mit Booten in größeren Mengen angekommen ist. Das war mein Vater in einer sehr kleinen Menge, einer kleinen Dosis. Er ist ganz alleine in Norwegen aufgeschlagen, als kleiner Junge. Und hat sich dann einmal so durch Europa gefeiert, geschlafen, philosophiert und hat überall Halbgeschwister hinterlassen. Und ich würde gerne irgendwann mal eine Serie über sein Leben machen, weil das auch eine ganz tolle Geschichte wäre.
Auch Serie finde ich auch toll, weil das kann man ja so ungefähr, jede Episode wäre ein anderes Land.
Genau, ein Land, eine Frau, ein Kind. So, das wäre, da könnte man 6 Episoden machen in der Serie.
Real fast, that's an awesome title. Wie war's?
Guter Bild. 6 Länder, 6 Frauen, 6 Kinder?
Ein Land, eine Frau, ein Kind.
Ah, so rum. Okay. Finde ich gut. Danke.
Ja.
Danksagung im Abspann jetzt schon quasi da.
Das ist sehr interessant und ja.
Ja, genau. Also, und dann bin ich nach Hamburg gezogen mit 11. Mit einem Strickpulli nach Blankenese. Und wir waren damals rein finanziell wahrscheinlich irgendwie das, was heute so Hartz-IV-Niveau ist. Also wir haben wirklich in krasser Armut gelebt. Und da gab es dann irgendwie so Fleisch oder Fisch nur einmal die Woche, einfach aus Geldgründen. Und es war aber in Ordnung. Es fehlte da eigentlich nie an etwas, weil es gab immer die Bücher, die Geschichten. Und in Blankenese wird dir dann auf einmal sehr schnell sehr bewusst, dass es da einen Mangel geben könnte in deinem Leben.
Ja.
Und zwischen 10 und 20 hatte ich dann das erklärte Ziel, Unternehmer zu werden, wohlhabend zu werden und das für mich abzustellen und aus mich sozusagen rauszuarbeiten aus der ganzen Geschichte. Aber dann kam dummerweise der Plan dazwischen, Filmproduzent werden zu wollen. Da kam auch relativ früh mit 18.
Ja, du hattest den Film gesehen.
Ich glaub, Leon der Profi
Leon
hatte ich
der
gesehen.
Profi, ja. In Originalfassung oder als deutscher Untertitel?
In Originalfassung.
Ja,
und der hat mich umgeblasen. Und was der irgendwie geschafft hat, so eine Emotion in einem zu wecken, so ein Mitgefühl und die Bilder, die Musik. Das war so fantastisch in so vielen Beziehungen. Und ich dachte so, wow. an sowas möchte ich beteiligt sein. Und,
und das war von vornherein dann als Produzent oder war das auch, wo du war eine Minute oder wo du darüber nachgedacht hast, vielleicht auch vor der Kamera zu stehen?
Ich habe so ein bisschen meine Optionen überprüft und habe mir dann so wirklich so ein bisschen durchgeschaut, was es bedeutet, Schauspieler zu werden und wie viele Leute Schauspiel machen wollen und wie viele dann am Ende davon klarkommen. Hab dann in den Spiegel geguckt und gedacht, ja, du bist dann eher der Mensch für die Charakterrollen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Charakterrollen braucht's ja auch. Ja. Und dann überlegt man, also damit hatte ich dann Schauspiel abgehakt und dachte dann, Regie könnte es vielleicht sein. Habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass meine Fähigkeiten eigentlich woanders sind. Was ich total gerne mag, ist irgendwie eine Idee haben und die zu realisieren und dafür Leute zu begeistern, zu motivieren. Ich mag es gerne, irgendwie die Sachen von A bis Z zu denken. Und
super, das ist ja toll. Also es ist genau das, wo man merkt, das ist perfekt für einen Produzenten.
Ja, ich dachte so, da könnte ich es vielleicht schaffen, weil ich kam halt nicht aus so einem Filmemacher-Haushalt, wo das quasi in die Muttermilch, mit der Muttermilch man das aufgesogen hat, sondern ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich da überhaupt reinkomme. Das war für mich so eine abgeschlossene Welt, so ein abgeschlossener Zirkel. Und ich hatte überhaupt keine Idee, wie ich da einen Fuß in die Tür bekomme. Und dann hatte aber eine Schulfreundin, ihr Vater war Werbefilmproduzent. Und so nahm dann das Unglück seinen Anlauf. Und ich,
oder Glück.
Oder Glück. Nee, inzwischen Fabian ein großes Glück.
Ja.
Und ich habe jahrelang Praktika gemacht in Hamburg damals in Werbefilmproduktionen und war dann bei einer großen Firma Markenfilm, die so ein bisschen die inoffizielle Filmhochschule Hamburgs ist. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann so eine kleine Mini-Lebenskrise, so Quarter-Life-Crisis nennt man das, glaube ich, gehabt. Mit
Oh, I'm in one right now, so I know what that is all about.
Genau, ich war wie du 24 damals und es war irgendwie so diese Frage, ist es das denn jetzt? Weil auf einmal hatte ich ein Gehalt und ich habe irgendwie auch Werbefilme produziert, aber es war mir dann am Ende des Tages ein bisschen zu platt, irgendwie ein Produkt in die Hand zu nehmen, zu sagen, das ist das beste Produkt und dann für ganz, ganz, ganz viel Geld und ganz viel Aufregung, das irgendwie alle zwei Wochen ein neues Produkt durchs Haus zu jagen. Fand ich.
Und außerdem sind da auch die kreativen Möglichkeiten ja auch immer ein bisschen beschränkt, oder? Also total. Du sagst, nee, McDonald's ist McDonald's, also wir können ja nicht nochmal was neu erfinden.
In Deutschland war es damals so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich glaube, heute ist noch schlimmer, weil es heute irgendwie diese YouTube-Kurzformen gibt.
Ja.
Aber damals gab es dann drei richtig, richtig tolle Ideen. Und dann kam der Kunde und sagte, können wir nicht aber einfach was machen mit, das ist das beste Produkt und es ist jetzt noch ein bisschen verfeinert und kauft unser bestes Produkt. Und dann hat man die drei tollen Ideen in die Tonne getreten.
Absolut.
Und hat dann dieses Ding gemacht für unglaubliche Summen. Und alle Leute, die waren so ironiefrei dabei, die haben so getan, horrible, als wenn sie den Krebs gerade besiegen.
Ja.
Dabei haben wir Tampax-Werbung gemacht. Und das war, also ist ja auch wichtig, Tampax, aber es war halt nicht Krebs besiegen.
Ja.
Und das fand ich arg unterfordernd und habe mich dann an der Filmhochschule beworben. Hatte dann
war das auch nur die eine, wo du dich beworben hattest? Nur die in Potsdam?
Nee, ich hatte mich zur Sicherheit auch noch in Ludwigsburg beworben. Wollte einfach die Sicherheit haben, weil die Chancen, überhaupt einen Platz zu bekommen, halt klein waren, dass ich da sonst bin. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist wahrscheinlich die deutlich bessere Filmhochschule Ludwigsburg, als Babelsberg es damals war. Heute ist es deutlich besser für die Produktion. Deswegen, alle, die zuhören, Produktion studieren wollen, macht es in Ludwigsburg oder schaut, ob Babelsberg inzwischen besser geworden ist. Ich bin dann nach Potsdam gegangen, weil ich dachte, ich könnte mich hier besser vernetzen.
Mhm.
Und außerdem hatte ich damals davon gehört, dass es einen Aufbaustudiengang für Produzenten gibt. Ein Einjähriger, der halbjährig in Ludwigsburg ist und die andere Hälfte des Jahres in Paris stattfindet. Und ich hatte mir damals schon vorgenommen, wenn ich das hier in Babelsberg schaffe, gehe ich danach noch diesen französischen internationalen Filmproduktionsmaster machen.
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht. Fand ich ganz toll. Also,
so, das war ein Jahr dann noch.
Das war ein Jahr hinten dran. Da war man dann in London, in Paris und in Ludwigsburg und war ganz intensiv eng zusammen, 10 Stunden am Tag.
So cool.
Und es war das Gegenteil von Babelsberg, weil da wirklich teilweise sehr, sehr merkwürdige Dozenten gearbeitet haben. Und wollen wir kurze Pause machen? Schneiden? Okay.
Ja, sie hat.
Du brauchst eine Gelomethol, glaube ich.
Ja.
Okay, ja. So, ich fange nochmal an. Das war ein ganz spannendes Programm. Man ist ein Jahr intensiv zusammen mit 18 Studenten. Man studiert in Paris, Ludwigsburg und London und hat jeden Tag 10 Stunden Unterricht. Und in Babelsberg war das eher so, dass man halt mal am Dienstag von 11 bis 13 Uhr eine Vorlesung hatte, Donnerstag 15 bis 17 Uhr. Und die Dozenten waren teilweise echt demotiviert und es war eine ganz komische Stimmung da. Und Babelsberg klang immer so groß, aber es hatte nichts damit zu tun, wie toll das dann in Paris und Ludwigsburg war. Und es ist wirklich die tollste Produzentenausbildung der Welt, würde ich sagen. Ich mache jetzt nicht kleiner.
Ja, erstmal so viel lernen und so viel aufschnappen in so viel Zeit und gleichzeitig bist du in Paris, bist du Ludwigsburg, bist du in England, bist du halt irgendwo, wo alle Leute, die mit denen du arbeitest, auch dieses Wissen haben wollen, ja? Oder
total.
Wahrscheinlich.
Und du hast irgendwie jeden Morgen 2 Stunden noch Sprachunterricht gehabt. Also die Deutschen haben Französisch gelernt, die Franzosen Deutsch und es gab aber auch internationale Leute noch mit reingesprengselt und der Unterricht war dann auch auf Französisch teilweise und man konnte einfach auch noch eine Sprache danach. Und das französische Kino Leon der Profi ist ja auch ein französischer Film, der fast komplett in Paris gedreht wurde.
Oh Gott, und das so wird der Ball rund.
Genau. Und so kam ganz viel zusammen, was ich geliebt habe. Und tja, dann war ich auf einmal fertig und dann ist immer so die Frage, was kommt als nächstes?
Das ist auch eine meiner wichtigsten Fragen gewesen. Wie ist das, genau, wie ist der Werdegang danach? Ich weiß ja jetzt alles, was du jetzt machst, aber wie ist denn unmittelbar nach dem Studium ist man ja so. Ja, what am I doing now? So.
Ich hatte mir vorher eigentlich schon einen Plan gemacht und wie gesagt, ich kam nicht aus den wohlhabendsten Verhältnissen, deswegen hatte ich während des Studiums eine Firma gegründet mit einem ganz feinen Kommilitonen, mit dem Paul zusammen und in dieser Firma hatten wir so alles, was ich anbot, gemacht, einfach um Geld zu verdienen. Das war unser Studentenjob.
Ja.
Kleine Werbesachen, kleine Sachen für Sat.1, irgendwie so Zeugs. Ich dachte, das ist jetzt besser, als in der Bar zu stehen. Und deswegen hatte ich Blut geleckt und wusste, ich will auf jeden Fall mein eigenes Ding machen. Und ich hatte im Atelier Ludwigsburg Paris, das war dieser Aufbaustudiengang, hatte ich einen Kommilitonen, der Henning Kamm. Und am Anfang, wirklich in den ersten Wochen, da fanden wir uns richtig scheiße.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, und es hat Klick gemacht.
Es hat so richtig Klick gemacht in der Beziehung, dass wir uns beide richtig nicht ausstehen konnten.
Okay,
es war so ein gutes Programm, außer diese andere Person. Das Lustige war, das ging uns beiden so.
Okay, aber end of the story ist...
Wir hatten beide, glaube ich, einen relativ großen Gestaltungsanspruch und ein relativ großes Ego. Und ich glaube, wir haben beide heute ein deutlich kleineres Ego, aber damals...
Kommt ja mit der Zeit, der wird ein bisschen abfallen.
Wir mussten uns damals beweisen irgendwie, wer ist jetzt die coolere Sau. Aber nach der Hälfte des Programms haben wir gemerkt, wir wollen eigentlich genau das Gleiche. Wir wollen uns als Produzenten selbstständig machen und wir hatten sehr unterschiedliche Fähigkeiten und deswegen dachten wir, wenn wir zusammentun, sind wir stärker und haben damals ein Stipendium dann gewonnen, die Firma Detailfilm aufgemacht als GbR, also wirklich einen Gewerbeschein geholt und dann mal los. Keinerlei Ahnung, wie das so läuft, irgendwie so unternehmerisch.
Wie habt ihr das Stipendium bekommen? Zusammen, gemeinsam habt ihr was eingereicht?
Ja. Ja, man konnte sich damals bewerben. Wir waren der erste Jahrgang der Stipendiaten. Ich glaube, das gibt's heute noch. Der Studio Hamburg Büro, das Haus der jungen Produzenten, so heißt es. Und da kriegt man in Hamburg für 1-2 Jahre bekommt man ein Stipendium, das daraus besteht, dass man umsonst ein Büro hat und noch so Coaches an die Seite bekommt, die einem so bei Fragen zur Seite stehen.
Für Gymnastik und so.
Genau, Fitness, Personal Fitness Trainer, so Sachen. Und und das war ganz gut. Und das Witzige war, der Praktikant, der damals dieses Haus der jungen Produzenten wirklich mit einer tollen Energie nach vorne gebracht hat, der ist heute noch ein guter Freund. Das ist der Jasper Ramm, der heute irgendwie, glaube ich, einer der leitenden Köpfe bei OMR ist, Online Marketing Rockstars.
Und, toller Typ.
Der mich hier, glaube ich, auch heute herempfohlen hat. Naja, und der Henning und ich, wir haben dann diese Firma aufgebaut und wir hatten das Ziel, Spielfilme zu machen und hauptsächlich international zu arbeiten.
Ja.
Aber erstmal hat davon überhaupt nichts geklappt. Und das Einzige, was wir irgendwie finanziert bekommen hatten, waren so kleine Kurzfilme. Und wir dachten, naja, besser als nichts. Und dann lernen wir noch was, sammeln vielleicht noch ein paar Kontakte. Haben dann erstmal diese kleinen Kurzfilme gemacht.
Ja.
Und dann kam etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet hatten.
Lars von Trier.
Nee.
Kommt noch, das ist eine andere Richtung.
Nee, dann kam einfach ein gigantischer Erfolg mit diesen Kurzfilmen. Also der eine lief in so einer Sektion der Berlinale und gefiel dann dem damaligen Chef Dieter Koslik so gut, dass er ihn bei der Abschlussveranstaltung vor dem Abschlussfilm gezeigt hat. Und das Kino ist ja voll mit internationalen Leuten. Da war der Chef von Sundance da. Da waren die Leute von dem Festival Carlo Vivari da, Locarno etc. pp. Ja. Und hinterher hagelte es Einladungen von all diesen gigantischen Festivals, wo man vorher nur von träumen konnte. Weil Meine Kurzfilme, die ich in Babelsberg gemacht hatte, ich glaube, die waren insgesamt bei 8 Festivals eingeladen und haben vielleicht so 4 Preise gewonnen. Ja. So, immerhin.
Das ist schon mal ein good ratio, ja.
Und dieser Kurzfilm damals, der war auf einmal bei 200 Festivals eingeladen und hat 80 Preise gewonnen.
Holy moly.
War auf der Longlist für den Oscar, hat den Deutschen Filmpreis gewonnen. Also eine Lola hat er uns gewonnen.
Wie hieß dieser?
Waga. W-A-G-A-H. Findet man auch noch auf YouTube. Ist ein kleiner Dokumentarfilm über die indisch-pakistanische Grenze, wo es einen einzigen Grenzübergang gibt auf 3000 Kilometer Länge, wo jeden Abend eine extrem skurrile Zeremonie stattfindet, wo die Fahnen eingeholt werden. Und die machen da so wie in the School of Funny Walks, machen die da so eine absurde Zeremonie, was irgendwie dafür, dass es sich ja um 2 Atommächte handelt, die sich auch immer wieder Scharmützel liefern, ziemlich erstaunlich ist, dass die da dieses Ding abfeiern mit 50.000 Zuschauern jeden Abend. Und da haben wir einen Dokumentarfilm gedreht aus Blick von 3 kleinen Straßenverkäufer-Jungs, die uns quasi die Weltpolitik, die Geopolitik und Atomkonflikte anhand ihrer DVD-Verkäufe erläutert haben.
Wie kamt ihr zu dieser Geschichte? Wo ist die hergekommen?
Das war so eine Initiative von den Berlinale Talents. Das ist ein ganz tolles Programm der Berlinale, wo man als Nachwuchsfilmschaffender weltweit sich bewerben kann und dann laden die so 300 ein. Und wir hatten jemanden dort kennengelernt bei diesen Berlinale Talents. Und,
toll. Und nur für alle Zuhörer da draußen, die das auch so interessant finden wie ich. Sag nochmal, wie man das schreibt.
Waga, W-A-G-A-H.
W-A-G-H-A. Und das findet man noch auf YouTube.
Das findet man auf YouTube. Am besten noch Detailfilme dazu packen. Mhm. Dann findet man, weil es gibt ganz viele Handyvideos, das ist der Ort, der heißt so.
Ah, okay, verstehe.
Da findet man den Kurzfilm. Genau, und wir hatten damals erfreulicherweise den Deal gemacht, dass wir uns Preisgelder mit der Regie 50-50 teilen. Mhm. Und es war für den Regisseur auch ein guter Deal. Normalerweise gibt es dann halt die besten Produktionspreise, beste Regiepreise, beste Drehbuchpreise. Insgesamt, wir haben einfach alles geteilt, alle Verkäufe auch geteilt. Und das waren dann über 100.000 Euro, die reinkamen. Uns echt den Arsch gerettet. Weil das erste Jahr waren wir jede Minute immer kurz vor der Insolvenz. Und das hat uns wirklich, wirklich, wirklich so geholfen, nicht einfach diese Firma zu beerdigen. Ich würde sagen, ohne diesen Film, und dann gab es noch 2, 3 andere Kurzfilme, die auch sehr erfolgreich waren, gäbe es die Firma Detailfilm heute nicht. Und ich würde wahrscheinlich heute irgendwo als Producer arbeiten. Wäre wahrscheinlich auch alles gut, aber ich hätte nicht die Chance gehabt, diese Firma so aufbauen zu dürfen.
Kurze Frage natürlich, wo stehen die ganzen Awards? Also 80 Awards, wo packt man die hin? Hat man extra Raum dafür?
Der Regisseur, Shupriyo Sen, der hat alle Awards bekommen, bis auf, ich hab den von Gijón behalten, weil es so ein schöner Türstopper ist, Best Documentary Gijón, und dann mein Kompagnon Henning Kamm und ich, wir haben jeweils eine goldene Lola bekommen und das ist natürlich irgendwie fantastisch gewesen, direkt nach der Filmhochschule irgendwie mit dieser Mega-Auszeichnung bedacht zu werden, die unter anderem auch mit so einer automatischen Förderung für ein neues Projekt daherkommt. Das heißt, wir haben dann damals, glaube ich, 30.000 Euro bekommen, um ein neues Projekt in die Wege zu leiten. Und das war der Hammer. Also auf einmal schien irgendwie die Tür auf.
Ja.
Und wir konnten nach vorne gehen, haben dann 2, 3 andere Kurzfilme gemacht. Es gab noch einen, den hat der Henning damals gemacht, der hieß The External World. Findet man auch online. Ist total.
The External World. Und worum geht's da?
Gott, den muss man einfach wirklich gucken. Okay. Der ist so abwegig und schräg sowas von dermaßen nicht jugendfrei. Also bitte erst ab 18 gucken, sonst nicht anschauen an die Zuhörer.
Leider sind alle unsere Zuhörer unter 17. Also.
Okay. Dann werden nie die Zuschauer erfahren können, genau, wie dieser Film ist. Der lief auch ganz toll dann in Venedig, hat viele Preise gewonnen. Und dann irgendwann nach 3 Jahren haben wir auch unseren ersten Kinofilm gemacht. Mhm. Und der ist dann, glaube ich, 5 Jahre nach Firmengründung überhaupt erst ins Kino gekommen. Mhm. Und an diesem Film haben wir 7.000 Euro Verlust gemacht, auch wenn es ein ganz schöner Film ist. Mhm. Sehr, sehr viel gelernt, wirklich sehr, sehr viel darüber gelernt.
Aber 7.000?
7.000 Euro Verlust gemacht.
Das ist aber, ja, ich verstehe schon.
Und 5 Jahre
aber,
Arbeit, die nicht bezahlt war. Also man musste quasi noch von den Kurzfilmpreisgeldern 7.000 Euro in die Hand nehmen, um die Verluste des Spielfilms auszugleichen.
Gott, okay.
Das war andersrum, als ich mir das gedacht hatte. Mhm. Und dann sind der Henning und ich auf so eine Reise gegangen, haben viele internationale Filme angeschoben.
Ja.
Und dann irgendwann saß ich in einem Moment der Muße in Griechenland, in so einer kleinen Bucht, wo ich immer so Momente habe, wo mir Dinge einfallen. Das ist immer witzigerweise in dieser Bucht. Ich hoffe, dass die für immer existiert.
Und bloß jetzt nicht dahin rennen in diese Bucht, um zu sagen, ich will auch grandiose Ideen haben. Die Bucht gehört dem Fabian, okay?
Ich verrate nicht, wo sie genau ist. Aber
nicht ganze Griechenland abklappern.
Genau. Ich habe sie wahrscheinlich so oft vertaggt auf Instagram, dass man sie leicht finden kann. Aber dort hatte ich dann auf einmal so diese... Ich wollte immer Epiphany, genau das. Ich wollte immer unabhängig bleiben. Mhm. Ich wollte nicht, es gab zwischendurch immer mal Angebote von Investoren und großen Firmen, die gesagt haben, komm, wir kaufen mal die Hälfte. Mhm. Das fand ich immer unattraktiv und Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, obwohl damals die Not teilweise recht groß war. Klar. Aber dann kam so diese Analyse eigentlich, man müsste sich vielleicht mit jemandem zusammentun und gemeinsam etwas, eine gemeinsame neue Firma schaffen, mit der man dann einfach aufgrund der Erfahrung der Partner einen anderen Zugang zu Dingen hat.
Genau. Nicht das deins einkaufen, sondern eine neue gründen.
Mit meiner Firma quasi die Hälfte einer neuen Firma besitzen, die man mit einer anderen Firma gründet. Und da stand dann sofort vor Augen eine meiner absoluten Lieblingsfirmen, eine absolute Legende der europäischen Filmproduktion. Landschaft, die Firma Zentropa. Die ist vor 25 Jahren, inzwischen fast 30 Jahren, von Lars von Trier und Peter
Aubeck daher kam ich
Jensen, das, genau, gegründet worden und ist eine absolute Legende. Die haben so Filme gemacht wie Das Fest, Nymphomaniac, Melancholia, Die Jagd, In Another World. Die haben Oscars gewonnen, europäische Filmpreise en masse. Bei denen hängen die Preise alle in der Kantine, neben Filmprops, so an der Wand. Das ist eine riesige Wand und da hängen dann, der Oscar wurde gerade geklaut, der wurde witzigerweise wirklich geklaut.
Wirklich?
Ja.
Von wem?
Da gibt es keine Kamera. Aber
ich habe versucht, mal den deutschen Comedy-Preis zu klauen.
Und?
Auch. Für eine Weile war der dann weg von jemandem, aber dann habe ich ihn wieder zurückgegeben. Einfach nur so. You're not funny, give it to me. Und okay, der Oscar wurde geklaut, ja?
Ich habe da angerufen am nächsten Tag, nachdem ich diese Epiphany hatte. Aha. Und habe gefragt, was haltet ihr davon, in Hamburg ein gemeinsames Joint Venture aufzumachen, Zentropa Hamburg zu gründen mit unserer Firma Detailfilm, von der ihr noch nie gehört haben dürftet, weil wir völlig unbedeutend sind. Aber wir verehren euch, ihr habt eine tolle Energie und die meinen, das ist witzig, weil wir wollen eine Firma in Hamburg gründen. Die haben überall in Europa Firmen und wir haben jetzt gerade schon eine Liste bekommen mit 10 Namen, auf der wart ihr aber nicht drauf. Oh. So mit den besten Playern aus Hamburg. Damals war unsere Firma ausschließlich in Hamburg. Und wir treffen euch trotzdem gerne.
Awesome.
Dann saßen wir 2 Tage später zusammen und 10 Tage später waren wir beim Notar und haben diese neue Firma gegründet.
Okay, high five.
6 Monate später, wir haben davor so Filme gemacht für 1 Million, Kurzfilme für 40.000, waren wir dabei, den Film Erlösung, Jussi Adler-Olsen-Verfilmung, für 5 Millionen Euro mit Stunts, Helikoptern, Explosionen, dem ganzen Pipapo, so ziemlich berühmten Regisseur, der irgendwie Berlinale Bär gerade gewonnen hatte, zu drehen, 30 Tage davon in Norddeutschland. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Dachte so, Zähne zusammenbeißen und so tun.
Fake it till you make it,
genau. So könnte die Firma auch heißen. War geil, Und das witzigerweise hat dann der Firma Detailfilm, der Hauptfirma, totalen Rückenwind gegeben. Es war so, wenn die mit denen eine Firma haben, müssen die ja wissen, wie es geht. Stimmte null. Aber mit dem Rückenwind habe ich dann in Cannes einen Produzenten kennengelernt, der mich gefragt hätte, ob ich Interesse hätte, vielleicht mit der Kristen Stewart und Olivier Assayas, den ich verehre, seitdem ich 12 bin, verehre ich diesen Regisseur, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure neben Lars von Trier, ob ich da Interesse hätte, vielleicht mit einzusteigen. Und das war früher nicht so. Ich meinte, ich denke drüber nach und habe so unter dem Tisch mir selber 5 High Fives gegeben und dann langsam genickt und gesagt, das können wir machen. Und waren 3 Monate später auf einmal in Produktion in Prag, Lars Eidinger in einer kleinen, sehr witzigen Rolle und Kristen Stewart für Personal Shopper. Haben zeitgleich mit dem gleichen Produzenten den Film Alles, was kommt, Things to Come, mit der Isabelle Huppert in der Hauptrolle gedreht. Und witzigerweise war die Regisseurin von dem Film die damalige Freundin von Olivier Assayas. Und Family Business war, also da kannte jeder jeden und wir haben diese beiden Filme fertig gemacht und ein Jahr später landete dann ihr Film, Alles was kommt, bei der Berlinale im Wettbewerb und hat da, gigantisch war das damals, den Silbernen Bären für beste Regie gewonnen. Wow. Und dann sind wir 2 Monate später nach Cannes eingeladen worden mit Kristen Stewart und Personal Shopper und haben da auch beste Regie gewonnen im Wettbewerb. Und es war wirklich so ein krasses Jahr. Es war wirklich so, es gibt so Momente und Entscheidungen, die alles auf den Kopf stellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Pareto-Regel kennst, dass 5% deiner Anstrengung 95% deiner Ergebnisse bringen werden.
Ja, das ich kenne das nicht, aber ich glaube, ich habe das in Gesprächen schon öfters, wurde mir das mal.
Das ist quasi Naturgesetz. Ja. Und jeder Unternehmer sollte das kennen, eigentlich jeder Mensch. Und es war wirklich dieser eine Anruf
in Dänemark.
Am Ende des Tages, dieser eine Anruf bei Zentropa, wollen wir eine Firma aufmachen, hat dazu geführt, dass auch die andere Firma und Zentropa und alles zusammen
absolut, ja,
total durch die Decke gegangen, ja, ist. Wenn dieser eine Anruf nicht gemacht worden wäre, ja, dann sähe die Welt total anders
und
aus.
Und was für ein perfektes Universumstiming, also dass die Firma ja selbst sagt, wir sind auf der Suche und 3 Tage später und noch diesen Termin wahrnimmt.
Die obwohl waren ja gar sogar nicht auf schon der, wirklich auf der, in auf Hamburg. Der, also ja, das war absurd.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja, das war wirklich absurd und eine Fügung, glaube ich, von da ganz oben.
Ja.
Aber das ist ganz wichtig, das habe ich auch gemerkt, das zu verstehen. Das sind manchmal diese ganz kleinen strategischen Entscheidungen, die ganz große Auswirkungen haben.
Ja, strategische Entscheidungen plus ist es ja auch einfach eine kleine Stimme, die was sagt, wenn man sagt, okay, Epiphany und dem auch nachzugehen. Weil ganz oft ist ja dann auch die Angst da, dass man sagt, ja, aber wer bist denn du? Die kennen dich doch nicht und das ist doch ein bisschen peinlich oder was auch immer, was da noch alles an Gedanken durch den Kopf gehen, dass man sagt, ja, scheiß drauf, ich mach's jetzt. Mhm. Und dann kann man das alles wieder zurückführen zu diesem einen Moment. In Griechenland, dachte ich, nicht Dänemark.
In Griechenland, genau. Da war die gedankliche, genau.
Ja. Und der Anruf kam aus Dänemark.
Genau. Und ja, 2 Jahre später saß ich in der gleichen Bucht in Griechenland. Und
was kam da?
Und ich hatte immer den Wunsch, auch deutschsprachige Filme jetzt vermehrt zu machen und das, was ich international lernen durfte, mit ins deutsche Kino reinzubringen. Also eine gewisse internationale Denke, wenn es um die Auswertung geht, das aber mit ganz regionalen Geschichten, die man erzählt. Und dachte so, es wäre doch eigentlich total spannend, das zu reproduzieren, was Zentropa damals gemacht hat, mit 2, 3 fantastischen Regisseuren und Regisseurinnen eine gemeinsame Firma aufzumachen.
Noch eine Firma und das ist, ich mache mal die schöne Überleitung, das ist nämlich 7 Elephants.
Genau.
Ist das korrekt?
Yes. Genau, genau. Und ich saß an diesem Strand und dachte so, wow, das wäre doch toll, wenn ich mit, und dann schossen mir so ein paar Namen durch den Kopf, mit denen vielleicht irgendwie gemeinsam eine Firma aufmachen könnte. Mhm. Hab die dann angerufen. Und alle 3, die ich damals angeklingelt habe, meinten, du, ich habe auch überlegt, selber eine eigene Filmproduktionsfirma aufzumachen. Aber ich hatte immer folgende Fragen. Wer soll denn dann die Filme wirklich produzieren? Weil ich mache ja Regie. Schaffe ich das ganz alleine? Traue ich mich das? Spannend, lass uns treffen. Und die kannten sich ja auch alle untereinander schon so ein bisschen.
Das finde ich ja auch ein bisschen, das finde ich sehr cool, weil 3 jetzt mit dir inklusive, sind ja alle von der Filmuniversität. Also
genau,
ist ja David Wendt,
genau,
und Isabel Suber.
Nee, die,
ist sie nicht dabei?
Nee, die ist assoziiert. Die ist eine gute Freundin sozusagen,
ah, okay,
der ganzen Gang. Und wir wollen einen ihrer Filme sozusagen mitproduzieren.
Ja.
Die Julia von Heinz, die ist noch mit dabei und die hat damals Regie mit unterrichtet. Die war wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Regie. Und dann der Erik Schmidt, den ich noch aus der Kurzfilmzeit kannte und mit dem ich damals, und auch das war wieder so ein kleiner 5-minütiger Moment, der sozusagen alles im Leben ändern kann, mit dem ich damals einige Kurzfilme gemacht hatte. Also bei dem Erik war das so, der hatte mich auf der Straße angehauen, weil er wusste, dass ich Produzent bin, ob ich seinen nächsten Kurzfilm produzieren kann, weil der...
Er hat dich auf der Straße gesehen?
Der hat mich auf der Straße gesehen, wir kannten uns vom Hallo sagen und von so Preisverleihungen. Der hatte nämlich sehr witzige Kurzfilme gemacht und ich hatte immer diese langweiligen letzten HFF-Filmhochschul-Kurzfilme gemacht, so ernste Filme.
Und ja, sowas, wo ganz viel Plansequenz und ganz viel...
Wo Leute so langsam an der Landstraße längs gehen und dann kommen immer so LKWs vorbei und es nieselt.
Oh,
und es
ist so. Ich fühle mich schon intellektuell viel besser als alle anderen.
Und dann geht es aber meistens um so ganz kleine Mittelschichtsproblemchen. Das sind so Kurzfilme von der Filmhochschule. Und der hat immer so ganz witzige, krasse, lustige, emotionale, bunte Filme ohne Budget gemacht. Und dieser Erik, der sprach mich an und meinte, der eigentlich die Produktion bei uns machen sollte, der hatte einen ganz, ganz tragischen Unfall, der sitzt im Rollstuhl jetzt. Und wir haben auf der anderen Seite das erste Mal überhaupt Geld von so einer Förderung bekommen und müssen jetzt loslegen. Hilfst du mir aus der Patsche? Dann haben wir uns in dem Moment irgendwie sofort verabredet, eine Stunde später.
Wo warst du? Ihr wart auf der Straße.
Auf der Straße. Ich war gerade auf dem Weg zur Mittagspause, hatte Hunger und er kam so vorbei und meinte, du bist doch Produzent, produziere mal
kurz. Lass mal machen.
Genau. Und
wie cool.
Also wir waren zu viert, der Henning Kamm war noch dabei und der Stefan Müller, mit dem der das damals zusammen gemacht hat. Und die kamen mit einem total konfusen Konzept, wirklich total konfus, einer kleinen Förderung und viel guter Energie. Und wir haben gesagt, so, wir schreiben jetzt mal ein Drehbuch. Und wir nehmen uns noch mal ein bisschen Zeit und dann machen wir da was Feines draus. Und daraus entstand dann der Kurzfilm Nashorn im Galopp. Mhm. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch mal, nee, da hat eine ehemalige Kommilitonin von dir, die Marlene Lohse, hat da mitgespielt.
Dann, daher kenne ich das vielleicht, weil ich gerade, mir ist das so irgendwie ein Begriff gewesen. Ja, Marlene Lohse, ja.
Genau, und Nashorn im Galopp findet man auch auf YouTube. Der war dann auch
Vorreiter von Cleo.
Dann. Genau, ja. Das war eigentlich so ein Kurzfilm, bei dem wir ganz viel ausprobiert haben, was wir dann nachher in den Langfilm Cleo reingebracht haben. Und dann haben wir zwei weitere Kurzfilme gemacht. Der Erik hat insgesamt dann auch 100 Preise gewonnen mit diesem Film und war quasi der erfolgreichste Kurzfilmemacher Deutschlands zu der Zeit und ist ein fantastischer, wundervoller Geschichtenerzähler. Der wurde quasi unser erster Elefant. Mhm. Die Julia von Heinz, die kannte ich, wie gesagt, aus der Filmhochschule und die hat eine Reihe ganz, ganz, ganz toller Filme gemacht. Die hat bisher 6 Filme gemacht und alle sind gut. Und das ist eine statistische Unwahrscheinlichkeit, die da
von bei mir sind 6,
zeugt.
Alle sind schlecht. Das ist auch schon mal statistisch auch schwer.
Es hat eine Aussagekraft. Wenn alle gut, alle schlecht sind.
Alle schlecht, also wirklich nichts Gutes dabei.
Ja, man zieht dann so seine Schlüsse, oder?
Und sie ist dann auch noch an Bord gekommen?
Sie ist an Bord gekommen und hat auch gleich 2 tolle Stoffe mitgebracht. Und der David Fennent, der ja damals so das Mega-Wunderkind der HFF war, der hat Kriegerin als Abschlussfilm gemacht. Mhm. Ein Film, der dann 150.000 Zuschauer gemacht hat und die Lola gewonnen hat und einmal um die ganze Welt gegangen ist.
Ich muss ja kurze kleine Anekdote. Ich habe ja auch mal mit David Wendt eine kleine Filmchen gedreht.
Verstehe.
Und zwar war das aber eigentlich nur so eine Übung, die er machen musste. Mhm. Und zwar ging das darum, einmal zu gucken, wie es ist. Und ich glaube, das war Vorbereitung für Kriegerinnen, wie es ist, mit einmal mit Schauspielerin und Laie zusammenzuspielen und damit Regie zu machen. Mhm. Und dann sind wir im Auto rumgefahren und haben zusammen gespielt. Er und ich und dieser Junge. Ich kann mich dann nicht so viel erinnern, außer, dass ich gedacht habe, I think he's a better actor than me.
David.
Nein. Nee, ich und wie gesagt, der Laie.
Verstehe.
Und wir haben da sehr viele Aufnahmen, wie wir durch die durch Wiesen laufen. Und ja, es war sehr cool.
Hast du die noch, diese Aufnahmen?
Nee.
Aber irgendwann mal dem
irgendwann
Nachwuchs
kommt das
zeigen. Oder
ja,
so.
Sagen, hier, so läuft man durch Gras. Ich weiß, wie es läuft.
Sehr gut. Nee, und der David, der hat danach Feuchtgebiete gemacht und danach den Film Er ist wieder da, wo Hitler halt im heutigen Berlin wieder aufwacht. Und wir haben uns dann zusammengetan, diese Firma aufgemacht und haben dann angefangen, gemeinsam Filme zu entwickeln und haben jetzt auch unsere erste Produktion gerade seit gestern im Picture-Log, sprich wir ändern im Schnitt nichts mehr. Machen jetzt mit der Nachbearbeitung weiter und sind dann irgendwann im Frühjahr mit diesem Film, denke ich mal, im März, April durch. Der Film heißt Und morgen die ganze Welt. Und es geht um eine junge Frau, gespielt von Marla Emde, die aufgrund der Ereignisse, die sich da politisch gerade draußen so ereignen, sich der linken Szene anschließt und sich dann immer weiter radikalisiert und immer krasser wird. Und obwohl sie quasi frisch dazugekommen ist, am Ende eigentlich die krasseste ist. Aha. Und sich dann auch so ganz intensiv die Frage stellt, ob man in manchen Situationen nicht doch vielleicht auch Gewalt wieder anwenden muss. Aha. Als staatsbürgerlichen Imperativ. Und ich hatte so einen ähnlichen Impuls, als irgendwie braune Horden Leute durch Städte gejagt haben oder Busse geschaukelt haben, wo verängstigte, traumatisierte Leute drin saßen. Ich habe da wirklich so einen richtig wütenden Hass im Herzen gefühlt, was ich sonst nie habe. Und so gedacht, dem muss man doch Einhalt gebieten. Und diese Frage hat sie. Und geht dann sehr, sehr weit. Ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht.
Und Picture-Log habt ihr jetzt schon gerade gemacht. Und jetzt geht's weiter. Jetzt weiß man nicht, wann
jetzt
versucht man das zu verkaufen.
Wir machen in Richtung Frühjahr fertig. Mhm. Und der kommt dann irgendwann im nächsten Jahr ins Kino.
Ich habe gesehen, der andere Film, den ihr gemacht habt, der hieß The Sunlit Night. Mhm. Und der, wie ist da, der lief in Sundance Film Festival, auch von David Wendt.
Genau.
Und
wir sind jetzt in Hamburg beim Film Festival.
Oh, sehr schön. Den würde ich nämlich gerne sehen.
Kommt immer vorbei, der ist sehr lustig geworden.
Ja, das glaube ich. Mitunter ist Zach Galifianakis mit dabei und die wunderbare Jenny Slate.
Jenny Slate und Gillian Anderson auch noch in einer kleinen Rolle.
Oh mein Gott, ja, so cool. So freaking cool.
Es war, war ein tolles Ensemble an Schauspielern und sehr skurriler Film.
Ich muss gestehen, ich habe gestern so ein bisschen recherchiert und habe so ein kleines Interview von den allen gesehen, auch mit David Wendt und Zach Galifianakis. Und ich fand das so witzig, weil David Wendt hat irgendwas erzählt und die haben gesagt, wie war die Arbeit? Und dann meinte nur Zach Galifianakis sowas. Ich muss jetzt auf Englisch machen. Er meinte, like, for him, you know, for me, it was very hard, you know, to work with a German director because, you know, I'm a germaphobe. Und das Ding war, keiner hat gelacht. Alle da so, oh mein Gott, du bist so nervig. Alle so, und David, nichts, du hast nichts in deiner Miene gesehen. Jenny Slate hat nur so, oh my God. Und ich fand das so lustig. Ja. Super flat, aber.
Die sind sehr, ja, das ist genau deren Humor.
Ja.
Super Gang, wirklich. Ja.
Ganz
feine Menschen.
Glaube ich, ja. Und der kommt.
Der kommt dann hier Hamburg? Auch ins Kino, genau, erstmal Hamburg Festival. Kino-Starttermin steht noch nicht genau fest, da gucken wir gerade. Genau, und es stehen viele neue spannende Projekte an. Es sind jetzt aktuell 6 Firmen. Sechs Firmen insgesamt so. Also es ist eine sehr komplizierte Struktur. Es gibt Firmen, die führen nur durch, weil das ist ja immer sehr, sehr riskant, was da gemacht wird. Und dann gibt es Firmen, die sind in dem Sinne Produzenten, denen gehört dann der Film. Mhm. Die gehen aber keine Risiken ein, damit, wenn ein Film mal platzt, nicht alles, wofür man gearbeitet hat, dann weg ist.
Mhm, verstehe, okay.
Weil wir stellen ja Prototypen her und da können dann auch echt immer wieder Dinge entstehen, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Also zum Beispiel.
So wie dieser erste Film mit minus 7000.
Also. Genau. Und jetzt gerade bei einem anderen Film haben wir einen riesigen Bauernhof in die Luft gejagt. Und ich sage jetzt nicht, welcher Film, aber wir haben den in die Luft gejagt. Oh, und wenn dann irgendwie diese Kordeln ausgerollt werden und man dann irgendwie sprengt, das ist jetzt ja halt nicht das, wir sind ja nicht im Tagebau und bauen Braunkohle ab. Das ist quasi für uns dann auch Neuland.
Ja.
Aber es haben alle überlebt. Erstaunlicherweise. So, waren wir alle wohlauf am Ende. Das sieht sehr geil aus.
Okay, so. Okay. Wie kamt ihr eigentlich auf 7 Elephants? Das,
wir hatten so 1000 Namen auf der Liste.
Mhm. Ja.
Und davon waren, würde ich sagen, 200 sehr cool. Und die eine Hälfte fand die einen 100 cool und die andere Hälfte die anderen 100. Aber es gab immer ein Veto gegen die andere Seite.
Mhm.
Und dann irgendwann kam so raus, lass uns was mit Elefanten machen. Wir mochten alle Elefanten, darauf konnten wir uns einigen.
Mhm.
Elefanten sind ja total soziale Tiere. Die sind wie so, also die sind in Herden unterwegs, die kümmern sich umeinander, die kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs, die sind so füreinander da, die können Trauer empfinden, die können, das ist das einzige Säugetier, das auch weinen kann. Und und die sind wirklich füreinander da so. Aber die betrauern auch, wenn einer von ihnen geht und stehen zusammen. Und wir sehen uns als eine Gruppe von Leuten, die durchaus auch noch wachsen darf, weil wir sind jetzt 4 Gesellschafter. Und zum einen haben wir alle Partner an der Seite, die uns unfassbar helfen und die teilweise unsere Drehbuchautoren, Regieassistenten, Unterstützer sind, die uns zur Seite stehen.
Partner meinten, wie meinst du?
Lebenspartner.
Wie deine wunderschöne Frau, habe ich gesehen.
Wie meine, genau.
Oder Mädel oder was?
Ja.
Girlfriend? Ja, I don't know how to say it anymore.
Wie meine wunderschöne Freundin, die in Amerika lebt. Aber ja. Die.
Ich habe ein bisschen gestalkt, deswegen wusste ich.
Sehr gut. Sie ist eigentlich ist sie überwiegend schlau. Sie ist Harvard-Professorin. Sie ist aber auch recht
Sie ist sehr attraktiv und hat schlau. Oh Gott. Oh ja, 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 ja. How'd you get her, girl? Man, oh man.
Frage mich auch.
Sie hat aber was Französisches, fand ich.
Sie ist Französin.
Ach, okay.
Ja,
sie sieht
Französisch. Das macht total Sinn.
Ja, okay.
Ich habe mir ja damals vorgenommen, mach französische Filme und hab viel mit Frankreich zu tun. Das löse ich quasi in vielen Beziehungen im Leben immer wieder ein.
Okay.
Also, aber nee, wir haben dann diese Herde aufgemacht, haben sie 7 Elefanten genannt. Wir können auch noch Gesellschafter dazu aufnehmen. Und es gibt auch einige spannende Leute, die uns gefragt haben, es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn wir dazukommen und wir reden da auch mit Leuten, aber haben da überhaupt keine Eile.
Mhm,
mit manchen, wie mit Isabel Schuber, ist es halt so, dass sie assoziiert sind, dass sie sagen, ich brauche keine eigene Firma, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mal einen Film von mir produziert.
Ja.
Und andere sagen, ich habe auch Lust auf die unternehmerische Rolle und die nehmen wir dann auch als Unternehmer und als Anteilseigner mit rein.
Mhm.
Tja, aber es ist irgendwie alles ganz schön spannend, wenn man, es ist so 12 Jahre her, dass ich aus der Filmhochschule rausgekommen bin. Ich habe mir die ersten 7 Jahre, um das mal realistisch für die Leute einzuordnen, ein Gehalt von 1.000 Euro im Monat bezahlt. Das muss man wollen.
Ja.
Und das muss man auch können. Bei den heutigen Berliner Mieten und bei den heutigen Hamburger Mieten wäre das, glaube ich, so nicht mehr drin.
Nee, da wärst du so Harburg oder irgendwo weiter weg.
Nicht mal. Also ja,
ja, Endstation. Auch
aber sehr teuer. Ich bin ja in der Kommune groß geworden und ich habe dann in der Tat die überwiegende Zeit in Groß-WGs gewohnt. Ich habe alleine irgendwie die Zeit, wo ich in Berlin war, in einer ehemaligen Hausbesetzer-Kommune-WG gewohnt.
So da bei Regerer Straße?
Nee, in der Lottumstraße. Mhm. Eine Parallelstraße von der Torstraße, ganz in der Nähe von hier. Und da habe ich halt 200 Euro Miete bezahlt und hatte weiterhin diese
Kommunen-Ding. Aber 18 Mitbewohner im selben Bett. Wir schliefen alle in einem Bett.
So ungefähr. Nee, es gab ja, es gab da strenge Regeln des Zusammenlebens. Aber ich mochte das total. Ja. Ich mag das auch nach wie vor. Ich wohne auch nach wie vor mit mindestens immer 3-4 Leuten zusammen.
Ja.
Das ist so ein frühkindliches Ding. Das würde ich sozusagen, glaube ich, in jeder Lebensphase und in jedem Lebensalter gerne machen wollen. Immer einfach ein paar Leute in der Nähe haben.
Ja, der Freund von meinem Vater, mein Freunds Vater, der wohnt auch, ist ein älterer Herr und der wohnt auch noch in der WG. Und ich fand das, also finde das auch super. Also so einfach im älteren Abschnitt seines Lebens auch nochmal irgendwie das aufzumachen, nicht alleine zu wohnen und zu sagen, hey, wir sind alle, ja, man lebt zusammen.
Total. Cool.
Aber also wie wir jetzt alles so ein bisschen gehört haben, ist das ja sehr viel Erfolg und sehr viel, also viel harte Arbeit. Und dann frage ich mich so, wenn man jetzt schon so viele Filme macht und Preise, was kommt dann noch? Ist zum Beispiel, ich habe mir überlegt, Serien, ist das ein Punkt, also, wo ihr noch mitarbeiten wollt oder habt wahrscheinlich schon, seid wahrscheinlich schon da drin? Oder ja, wo ist so der 5-Jahre-Plan für dich, Fabian?
Also die Dinge, die mir die Bucht eingeflüstert haben, in der ich auch diesen Sommer wieder war, kann ich nicht alles verraten. Aber zur Zeit zum Beispiel, jetzt gerade seit letzten Freitag, sind wir im Dreh. Es gibt einen französischen Regisseur, den ich seit Anfang der 90er Jahre als kleiner Junge schon verehrt habe. Der heißt Leos Carax. Der hat unter anderem den Film Die Liebenden von Pont Neuf gemacht, der damals Juliette Binoche entdeckt hat. Und der hat den Film Holy Motors gemacht und viele andere ganz sensationelle Filme. Mit dem drehen wir gerade in 75 Drehtagen. Ein riesen fettes Ding. Ein düsteres Musical. Adam Driver spielt die Hauptrolle.
Right, I read that.
Marion Cotillard.
Ach, Adam Driver, oh.
Ja, und das ist so, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man so einen Film macht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein Riesenbudget. Es ist ein Riesenaufwand und ich hoffe mal, dass wir es überleben. Der Regisseur ist auch nicht ganz unschwierig, aber er ist genial. Und ich brauche bei jedem Projekt, das ich angehe, eine neue Herausforderung. Ich muss irgendwas machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, weil ich sonst leider Gottes irgendwie so, als wenn ich so Generation Y wäre, mich ganz schnell langweile. Also ich muss irgendwie immer was Neues entdecken.
Ja.
Genau, und irgendwann will ich auf jeden Fall auch mal eine Serie machen, einfach um etwas Neues irgendwie da ausprobiert zu haben. Mhm. Nicht, weil alle gerade Serien machen, sondern weil ich diese neue Erzählform, ich möchte es dann nutzen, um auf eine innovative Art und Weise neue Dinge erzählen zu können. Das würde mich total reizen.
Ja.
Und sonst, also man macht ja vielleicht nicht nur einen Job im Leben. Also wenn mir irgendwann etwas unterkommt, ich bin sehr, sehr aktiv, wenn es darum geht. Zum Beispiel finde ich das wahnsinnig, wahnsinnig berührend, was da gerade die Fridays for Future Leute machen und versucht, das in alle Filme mit reinzubringen. Wir hatten gerade eine Produktion, normalerweise hast du so 400 Flüge in einer Produktion auf der Uhr und wir hatten gerade eine, da haben wir es mit 3 Flügen geschafft. Also weil ich einfach verboten habe,
ihr seid von 400 auf 3.
Das, genau. Üblicherweise siehst du am Ende, dass während eines Filmprojekts 400 Mal geflogen wurde, so in einem deutschen Film. Weil die Leute halt von München nach Berlin fliegen, von Stuttgart nach Berlin, von Köln nach Berlin. Und ich habe alle dazu verdonnert, inklusive meiner Person, einfach nur die Bahn zu nutzen, obwohl das auch teurer war, als günstig zu fliegen.
Klar.
Und ein bisschen länger gedauert hat. Aber es haben alle mitgemacht. Es hat keiner gemeckert. Und ich versuche gerade da wirklich neue Dinge zu denken. Und ich sehe das so als unsere große Generationsaufgabe, dieses Energiesystem maximal schnell umzubauen. Und fände es total gut, da selber einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen, einerseits.
Und das kann man ja bei der Filmproduktion, wenn man erstmal darauf achtet, zum Beispiel einfach nur, dass jeder einen Kopf hat und einen Namen drauf, weil das ist so, man Ich kenne das noch früher damals, da hast du irgendwie einfach ein Glas genommen und einen Plastikcup und noch eins und noch eins. Und
es gibt da, man kann das quasi ganz neu denken und man kann da viel verändern. Und das ist so ein Bereich, den finde ich total spannend. Also meine Freundin, die Harvard-Professorin ist, ist Professorin im Bereich Geostrategie, Energiepolitik für Osteuropa. Und es ist total spannend, mit der zu sprechen. Und ich hätte total Lust, mit ihr zum Beispiel eine Serie über diese Themen zu entwickeln. Mhm. Und irgendeine emotionale Reise erzählen zu dürfen in diesem Bereich, der Leute zum Nachdenken bringt. Mhm. Also,
und auch diesen Konflikt immer zu spüren. Also ich finde den so nicht spannend, aber das wahrscheinlich für filmisch so dieses, man will die Welt retten, man merkt aber selber, dass man manche Sachen immer noch machen muss und dieses Zwiespalt, ja.
Genau.
Sehr spannend.
Genau, das ist ja, das ist so das, was ich mir die nächsten Jahre vorgenommen habe. Und freue mich da sehr drauf.
It's very good. Es wäre nicht so cool gewesen, hättest du gesagt, ich will noch mehr Plastik verbrauchen. Deswegen finde ich es sehr lobenswert, in so eine Richtung zu gehen. I detail that and I support that. Jetzt kommen wir ganz kurz zu einem kleinen Segment. Klatsch und Tratsch. Du warst nämlich schon mal, du bist ja ganz viele rote Teppiche dann gelaufen wahrscheinlich. Wie ist das? Wie ist dieses Gefühl? Ist das spannend? Was hast du an? Und
ich bin da nicht so richtig sonderlich heiß drauf, aber es ist Teil des Berufs. Man darf da auch keine Angst vor haben.
Ich glaube auch, ja.
Es gehört so dazu. Aber die interessieren sich auch nicht für den Produzenten. Also der ist da quasi uninteressant. Also es geht dann wirklich immer um die Hauptdarsteller. Und das ist auch richtig so, weil die verkaufen den Film. Mhm. Vielleicht noch die Regie. Das ist aber ziemlich eindrucksvoll. Also der krasseste rote Teppich, den ich gesehen habe, das ist der von Cannes.
Wo du Meryl Streep geküsst hast.
Die habe ich beim Berlinale nach der Preisverleihung geküsst, weil sie in der Jury saß, die uns damals den silbernen Bären gegeben hat.
Auf dem Foto sieht es aus wie Meryl is like, who's this dude kissing me? Nein, Quatsch.
Meryl Streep hat einen Dankeschön-Kuss von Henning, meinem damaligen Kompagnon, und mir Dankeschön für den Preis bekommen. Mhm. Hat unglaublich weiche Haut. Und Meryl Streep hat auf ihre wunderschöne Art und Weise gesagt, thank you, gentlemen, you just made my day.
Oh mein Gott.
Ja, tolle Frau. Oh mein Ich hatte so einen Instant Crush.
Ja, yeah, she's like the Beyoncé of Filmemacher.
Ja, die ist wirklich unfassbar cool. Also wenn ich meine Tochter kriegen sollte und sie sagt, Meryl Streep ist mein Role Model, dann hätte ich das Gefühl, du hast alles richtig gemacht. Nee, und ja, klar trifft man dann all diese Leute, aber das sind ganz normale Menschen. Na, manchmal auch nicht ganz normale Menschen. Manche haben auch schon einen ganz schönen Schuss, aber sind oft sehr witzige, sehr charmante Menschen, die einfach auch die wollen geliebt werden, die wollen echte Freunde haben, die wollen in den Arm genommen werden, die wollen dazugehören. Mhm. Die haben ganz normale Probleme, wie jeder andere auch.
Mhm. Nur mehr Geld.
oft geben sie ihr Geld dann auch wirklich so aus zu dem Zeitpunkt. Mhm. Leben ist dann voll. Also außer die jetzt so absurd reich sind. Also die können das wahrscheinlich gar nicht ausgeben. Aber man ist immer wieder überrascht, wie viele Schauspieler dann so mit 60, 65 total wirklich von Hartz IV leben müssen, weil sie diese Gehälter, die sie mit 20, 30, 40 verdient haben, so in die Zukunft gerechnet haben und einfach alles ausgegeben haben. Ist total krass. Also Altersarmut bei Schauspielern, um jetzt mal einen totalen Abturner hier zum Ende zu bringen, ist ein Riesenthema. Ich erzähle das aber immer allen und sage immer, guck, du kriegst jetzt diese wirklich absurde Summe pro Tag bezahlt, guck doch mal, dass die Hälfte davon zur Seite legst. Das kriegt jeder Schauspieler von mir mit.
Ich habe einmal so eine kleine Mini-Anekdote, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt, aber ich habe einmal, weil ich habe darüber nachgedacht, du hast jetzt gerade Meryl Streep kennengelernt und ich habe mir gedacht, welchen Superstar habe ich schon mal kennengelernt, und das war Kevin Spacey,
ich habe so eine geile Kevin Spacey-Geschichte, aber erzähl mal.
Oh, dann ich habe eine. Und zwar habe ich vor 100 Jahren habe ich mal in einer kleinen Werbung mitgespielt und für eine polnische Bank. Und da hat Kevin Spacey die Hauptrolle, also hat halt irgendwie so ein bisschen das was gemacht. Und ich war auch Teil davon, aber mehr oder weniger war ich so more expensive background. Das waren so drei Leute. Und aber ich war so aufgeregt, den zu kennenzulernen. Und deswegen habe ich nur einmal Hallo gesagt. Und sonst habe ich immer geguckt, wo er ist. Und da gab es halt natürlich grandioses Catering. Es war 3 Tage Drehtag. Und jedes Mal, wo ich beim Catering war, habe ich hochgeguckt und hatte kurz Augenkontakt mit Kevin. So nenne ich ihn. Und das Problem war, es war wirklich dreimal hintereinander. Und ich dachte so, oh mein Gott, Kevin denkt, ich bin so verfressenes Schwein und bin nur zu diesem Dreh hier, um zu essen. Und es war so, hatte so einen Riesenkomplex, dass ich ein anderer Mensch gefragt habe, so, könntest du kurz was für mich holen, weil ich will nicht, dass ich Es ist auf jeden Fall so, dass Kevin mich wieder sieht. Und dann, ja, deswegen habe ich das Gefühl, wir kennen uns, aber er denkt, ich bin halt nur wegen dem Essen zum Dreh gekommen. Das war so meine Geschichte.
Ich stand morgens um 4 beschwipst in so einer krassen Underground-Bar in Sarajevo während des Filmfestivals an der Bar und habe versucht, einen Raki zu bestellen. Und dann schob sich neben mir Kevin Spacey an den Tresen und sagte, hello, young man. Und 5 Minuten später dachte ich, wow, ist der schwul? Ja. Gräbt mich gerade Kevin Spacey an?
What?
Und war eine sehr witzige, charmante Unterhaltung. Wir waren alle unfassbar betrunken. Und Sarajevo, das war 2008, war noch nicht so lange aus diesem Bürgerkrieg raus. Ja. Roughe Ecke, muss man sagen.
Ja.
Dieses Festival ist aber genial. Findet nächste Woche statt. Und auf einmal zückte jemand eine Pistole, warum auch immer, und schoss 2-mal in die Decke, worauf What? 2 Bodyguards auf diese Person draufgesprungen sind. Und Kevin Spacey leider unsere Unterhaltung gestört haben. Kevin Spacey sozusagen rauszogen in eine Limousine. Und ich glaube, ich habe das Glas, volle Glas Raki, das ich gerade in der Hand hatte, an die Wand geworfen, gelacht und gesagt, das ist endlich mal Rock'n'Roll. So, das.
What? Oh mein Gott.
Das war mein Kevin Spacey-Moment.
I think you trumped me. Also das war meine
Wahl. 5 Jahre später kam dann halt auch diese unerfreuliche Geschichte raus. Ja. Fand ich sehr enttäuschend, aber weil ich ihn verehre als Schauspieler. Aber es erklärte dann auch, er ist in der Tat auch, er mag Männer auch.
Ja, ja, ich hatte das auch bei diesem Dreh, da war er auch, er hatte nur so Assistenten, so die noch zusätzlich gesagt haben, was er anziehen soll, was er essen soll und sowas. Und es waren alles sehr junge Männer. Also da war auch schon das Gerücht so.
Und als du,
auch
schon als du 10 Jahre aus Versehen nackt in seine Garderobe gestolpert bist,
ja, das war,
hat er dir sozusagen auch noch geholfen, in deine Garderobe zurückzufinden?
Genau, ja. Und ich so, hello. Und er so, nee, hier, bitteschön.
Verstehe.
Aber das ist eine tolle Geschichte.
Ja,
das ist ja richtig. Aber, und der Typ, der die 2 Schüsse an die Wand gemacht hat, was war mit ihm dann?
Weiß ich nicht.
Was wollte der?
Ich glaube, es war ein Streit mit jemand anders und er wollte einfach nur sein Argument unterstreichen und sagen, dieses Mal noch in die Balken.
Nutella mit Butter!
Genau. Dieses Mal noch in die Balken. In Sarajevo, es ist eine Stadt mit sehr viel Energie. Ich versuche da eigentlich fast jedes Jahr hinzufahren und liebe dieses Festival. Mhm. Kurze andere Anekdote. Ich bin dort auf einmal dann irgendwie, nachdem ich am Anfang immer so Kurzfilmemacher war, glaube ich, Teil sogar einer Jury gewesen und habe in so einem total schicken Hotelzimmer gewohnt und nicht mehr im 8er-Dorm. Abends klopfte es an der Tür und es kamen, standen 3 junge Damen vor der Tür und kicherten und fragten mal, Geld?
Geld oder Gell?
Geil,
okay.
Und dann wurde, und ich so, nee, und sie so, can we come in? Und kam dann rein und hatten eine Flasche Sekt dabei und wir tranken dann Sekt. Und es stellte sich heraus, in dieser Suite, in der ich da gewohnt habe, hat Gael García Bernal die 5 Tage vorher es richtig krachen lassen und hat dort irgendwie mit einer Reihe Sarajevo-Schönheiten irgendwie
gefeiert.
Die Nächte durchgefeiert. Und
und die kamen rein, die so, wo ist er denn?
Genau, ich meinte, sorry, kein Gael. Die Enttäuschung war groß in deren Gesichtern. Aber es war trotzdem noch ein sehr lustiger Abend.
Aber sie haben gesagt, so, okay, wir bleiben trotzdem hier und feiern.
Ja, jetzt ist der Sekt schon offen.
Und wer ist das?
Gael García Bernal, der hat in Babel zum Beispiel die Hauptrolle gespielt.
Ah, ich weiß, wer du meinst. Ja, ja.
Genau, ein ganz toller Schauspieler.
Aber man denkt sich so, geil oder Geld? Egal, ihr habt Sekt dabei, kommt mit.
Ich hab's erst deutlich später verstanden. Noch ganz kurz, ich kann jedem empfehlen, in diese spannende Branche zu kommen. Früher war es quasi fast unmöglich und man brauchte extrem viel Glück. Neben dem Sitzfleisch. Und ich hatte so krass viel Glück. Es hat so oft war es ausschließlich Glück, was entschieden hat, dass ich heute noch diesen Beruf machen darf. Heutzutage gibt es deutlich weniger Leute, die das machen wollen. Einfach weil jeder sofort irgendwie einen tollen Job angeboten bekommt. Mhm. Und das Geld am Anfang dort auch nicht so dolle ist. Wobei auch das sich gerade ändert. Und man kann auch mit Anfang 20, kann man wirklich 5.000, 6.000, 7.000 Euro gleich verdienen am Set. Mhm. Und es gibt da viele spannende Bereiche. Und gerade so im Bereich Produktionsleitung, wo man sich um die Zahlen kümmert oder Herstellung. Leitung, Aufnahmeleitung, Regieassistenz, aber auch Regiekamera. In all diesen Bereichen gibt es gerade wirklich, weil so viel gedreht wird, wegen Netflix und Co., gibt es gerade wirklich viele spannende Jobs. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich für diesen Beruf zu entscheiden, weil man macht ständig was Neues. Es wird nie langweilig. Es sind harte Tage. Also man darf jetzt nicht überfordert sein von einer 30-Stunden-Woche. Es sind eher oft dann auch 50, 60 Stunden. Mhm. Aber man hat dann zwischendurch auch immer längere Zeit frei, wenn man jetzt am Set arbeitet. Mhm. Und ich kann das nur empfehlen. Es ist ein total bereichernder Job. Und hinterher, und das ist eigentlich der Hauptantrieb, warum ich das mache, hinterher ist so ein Film und im besten Fall erzählt er eine Reise, die für Menschen so nachvollziehbar, ergreifend, lustig, abwegig und spannend ist, dass, wenn du im Kino sitzt, ich den Film nie nach vorne schaue, sondern ich mich immer umdrehe und quasi den Film, den ich eh schon 100-mal gesehen habe in der Nachbearbeitung, ich quasi in den Gesichtern der Zuschauer ablesen kann. Ja. Und wenn ich dann sehe, dass die Taschentücher rausgeholt werden, wenn ich sehe, dass die Leute wirklich lachen, verzückt sind. Dann
oder Gasping ist auch immer ein cooles Reaktion, wenn alle so, sie sowas sehen, was sie noch nicht erwartet haben, dass das ein cooles.
Und das ist, das ist für mich die größte Belohnung für 3, 4, 5 Jahre Arbeit, die in jedem einzelnen Film drinsteckt. Und deswegen mache ich das.
Okay, ja, also ich werde jetzt auch Filmproduzentin. Ich habe jetzt gemerkt, ich schmeiße Podcast-Karriere hin. Ja, wir müssen Schluss machen. Ich kriege schon das Zeichen. Tausend Dank, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr interessant. Ich habe viel gelernt und es war cool, dich mal wieder zu sehen.
Danke für die Einladung. Ja. Es war ein fantastisches, schönes erstes Mal.
Yes, high five again to that. Woo! Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.